Die Liebe Gottes und die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Predigttext für den dritten Sonntag nach Trinitate steht in diesem Jahr beim Propheten Micha im 7. Kapitel. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und er lässt die Schuld denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteils? Der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich habe bei diesem Text an die Kastenordnung in Indien denken müssen. Vielleicht ein bisschen um die Ecke herum. Aber die größte Bevölkerungsgruppe innerhalb des indischen Kastensystems sind die Unberührbaren. Mit denen will man bitteschön nichts zu tun haben, wenn man eine Stufe drüber steht. Die sind unberührbar, weil der Kontakt mit ihnen einen unrein macht. Und für einen aus der obersten Kaste, einen Brahmanen, wäre es sofort eine Verunreinigung, wenn auch nur der Schatten eines Unberührbaren auf einen fällt. Wofür sind aber diese Menschen da? Wofür braucht man sie? Sie sind dafür da, all das zu machen, was man selbst nicht machen möchte. Sie sind dafür da, den ganzen Dreck wegzubringen. Gehöre ich einer höheren Kaste an, kann ich alles fallen und liegen lassen, da wo ich stehe. Manche kennen das vielleicht aus Kinderzimmern. Auch nicht schön. Ich lasse alles einfach liegen. Ich werfe es hin. Und dann kommt, wenn ich das Zimmer verlassen habe, irgendeiner von diesen Unberührbaren und der räumt dann weg. Bis hin zu den Exkrementen, denn die moderne Kanalisation ist gar keine so gängige alte Erfindung, sondern die hat es über Jahrtausende hinweg gar nicht gegeben. Irgendjemand, der den Dreck wegmacht und um den man sich überhaupt nicht kümmert. Mit dem will man eigentlich wirklich nichts zu tun haben. Der Prophet Micha schreibt im 7. Jahrhundert vor Christus dieses Prophetenbuch. Und es ist eines, das noch einmal auf die gesamte Gesellschaft der damaligen Zeit schaut. Und eigentlich ist das aktuell bis heute. Micha legt den Finger in die Wunde. Und er sagt, ihr feiert schicke Gottesdienste, tolle Musik, super, ganz hochkulturell. Der Tempel, euer Gotteshaus, wie geleckt. Und ein und aus gehen dann die, die bedeutend sind, zu denen man aufschauen kann. Und ich denke jetzt weniger an unsere Kirche, sondern erinnere mich an einen Gottesdienst im Frauenmünster in Zürich. Da ging, nachdem das erste Lied gesungen wurde und der Psalm gelesen wurde, ständig die Tür auf und zu. Und das waren nicht etwa Touristen, die da kamen. Es waren die Vornehmen und Reichen der Zürcher Stadtgesellschaft. Damen in tollen Pelzen, Schmuck behängt und dazu auch einige Herren, nicht weniger gut ausgestattet. Die kamen allesamt zu spät. Ich fragte nämlich jemanden, wieso kommen die zu spät? Ist das hier üblich? Und dann lachte diese Person nur neben mir und sagte, ja, für die ist das üblich, sonst würde ja keiner sehen, dass sie da sind. Also kommen sie zu spät und gehen den ganzen Gang bis nach vorne, damit jeder sie gesehen hat. Gottesdienst, Mittelgang in der Kirche als Catwalk, als Schaufenster zum Ausstellen dessen, was man hat. Und ungefähr so muss man sich das auch im Tempel in Jerusalem vorstellen. Und dann kommen die Reichen und geben große Gaben. Und bei jeder großen Gabe, neben dem großen Gefäß, wo diese Kollekten eingelegt werden, steht ein Priester mit einer Posaune, damit jeder sieht und hört. Da ist wieder so ein Großkopfhalter gewesen und er hat richtig Geld gegeben, wird posaunt. Unsere Formulierung, etwas herausposaunen, kommt genau daher. Es wird herausposaunt, wie großartig man doch ist. Und Michael legt genau dahin den Finger in diese Wunde und sagt, so feiert ihr eure Gottesdienste, so gebt ihr euch in der Gesellschaft und wenn ihr gute Gaben gebt, dann muss das herausposaunt werden, weil es gar nicht um die Armen geht, sondern es geht nur um euch. Es geht nur um euch. Wir haben gerade eine Einladung bekommen für das Stiftungswesen, wie man Fundraising betreibt. Und da gehört das übrigens auch mit dazu. So schöne Tafeln im Eingang der Kirche, da steht dann nicht drauf, wir haben gesündigt an den armen Kriegsgefangenen, die hier in dieser Kirche interniert waren und umgekommen sind, durch die Schuld unserer Gemeinde, nicht unsere Schuld, aber Schuld in dieser Gemeinde. Da steht da nicht, sondern da steht, gegeben haben für den Turm, die Orgel, die Reparatur der Türen XYZ. Muss alles aufgeschrieben werden. Wenn man es nicht herausposaunt, kriegt man nämlich kein Geld. Und jedes Jahr kriegen wir eine Aufforderung, dass wir bitteschön die Großspender doch nennen möchten. Die werden dann zu einem besonderen Fest eingeladen. Und auch hier darf ich sagen, unsere Kirchengemeinde zeichnet sich tatsächlich dadurch aus, dass Menschen, die hier spenden, wir haben die, die mehr als 500 Euro gegeben haben, alle gefragt, wollen sie benachrichtigt werden, wollen sie zu diesem Fest gehen? Und alle haben nur gemeint, das wäre ja zum Fremdschämen, dahin zu gehen. Man hat das Geld doch nicht gegeben, damit man gelobt wird, sondern man gibt das Geld, weil es gebraucht wird und weil man es hat. Und das heißt ja nicht, dass man nicht dankt und dass man sich nicht irrsinnig darüber freut und dass einem nicht klar ist, viele Menschen haben viel Geld und geben trotzdem nichts. Und es ist toll, wenn jemand sich entschließt, von seinen Gütern abzugeben. Aber es muss eben auch nicht herausposaunt werden. Es darf im Stillen und im Persönlichen geschehen und das ist gut. Aber wenn Fundraising funktionieren soll, immer schön die, die Geld haben, umtanzen. Micha findet das wir würden im Deutschen sagen, zum Kotzen. Also das habe ich jetzt natürlich nicht gesagt auf der Kanzel, aber das ist ihm ein Graus. So geht das nicht, sagt er. Und dann schaut er über den Tempel hinaus in die Gesellschaft und sagt, wie sieht denn das in dieser Gesellschaft aus? Die Reichen werden immer reicher, völlig hemmungslos bedienen sie sich. Er hat nichts gegen Reichtum. Es geht nicht darum, dass nur die Armen wunderbar wären. Aber wenn Besitz ohne Verantwortung gelebt wird, dann ist das eigentlich gegen Gottes Willen. Bis in unsere Verfassung hat dieser Grundsatz des Glaubens seinen Ausdruck gefunden. Besitz schafft Verantwortung und macht verantwortlich. Und Micha sagt, und ihr habt das alles vergessen. Gott hat euch gute Gaben gegeben und ihr rafft und rafft und rafft. Und die Armen werden immer ärmer. So ganz ungeschoren kommen die dann auch nicht davon bei Micha, sondern er macht ihnen deutlich, eigentlich seid ihr ja nicht sehr viel besser, weil ihr bewundert auch nur das Geld. Erfolg, das ist, was ihr haben wollt. So wollt ihr sein, wie die anderen. Was ist der große Erfolg? Warum hat man Trump in den USA gewählt? Und vor allen Dingen Menschen, die von seiner Politik noch ärmer gemacht werden. Und man reibt sich die Augen und fragt sich, warum? Und die Antwort haben wir gerade gehört, weil sie diese hemmungslose Art, andere Menschen niederzutreten, bewundern. Ach, wenn ich das doch auch könnte. Und wenn ich dann da wäre. Und dieses Versprechen, dass ein Mann angeblich mit nichts begonnen hat und jetzt ein riesiges Imperium besitzt. Und nicht einmal die Frage, wie kommt jemand dazu, wenn er mit nichts begonnen hat, einen solchen Reichtum anzuhäufen. Meine Großmutter hatte immer gerne Sprüchlein und eins hieß, wenn du nichts erheiratest und nichts ererbst, bleibst du arm, bis du sterbst. Von unserer Händearbeit schaffen wir uns vielleicht einen angenehmen Wohlstand, in dem wir leben dürfen. Prima. Aber reich wird man davon nicht. Reich kann man so nicht werden. Und Micha sagt, wie könnt ihr diese Art, die euch doch fertig macht, die euch ausquetscht, wie könnt ihr die auch noch bewundern? Es gibt keinen Glauben, in diesem alten Israel ist dann seine Erkenntnis. Es gibt keinen Glauben, weil es keine Ethik gibt. Er liebt Gott nicht, weil er seinem Wort nicht folgt. Und schon im Alten Testament hören wir, du sollst den Fremden, der bei dir wohnt, nicht bedrücken. Zieht sich durch das ganze Alte Testament schon hindurch. Weil man ja die Erfahrung gemacht hat, ein Fremdling in Ägypten zu sein. Den Ägyptern entronnen, ein Ägypter werden? Wohl kaum. Wenn wir auf Gottes Befreiung schauen, dann doch wohl, dass wir es anders machen wollen. Und durch das ganze Alte Testament zieht sich, du sollst den Armen nicht vergessen. Und du sollst Witwen und Waisen, weil es ja keine Sozialkassen gab, unterstützen und ihnen ein Leben ermöglichen in Würde. Das Sozialsystem, das wir alle befüllen, und über das wir vielleicht weniger schimpfen sollten, sondern wo wir vielleicht eine dänische Tugend lernen könnten. Die Dänen freuen sich über ganz viel Steuern, die sie bezahlen, weil das ihren Staat so schlagfähig macht und so sozial und ihnen allen ein gutes Leben bietet. Keine Ethik, weil es keinen Glauben gibt, weil Gott nur als Feigenblatt genutzt wird, als derjenige, der irgendwie da ist, damit man sich vor ihm besonders gut präsentieren kann. Das Miteinander fehlt und damit ist jedes Lob Gottes schal, das da mit klingender Schelle und tollen anderen Musikinstrumenten gebracht wird. Wenn wir nicht glauben, so sagt dann ein Zeitgenosse Michas, wenn ihr nicht glaubt, dann bleibt ihr nicht. Nimmt ein Wortspiel aus dem Hebräischen auf, in dem unser schönes Wort Amen steckt. Glauben, bleiben, und so soll es sein, alles ein Wort in den unterschiedlichen Spielarten. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und Micha kündigt seinem Volk den großen Zorn an, den Zorn Gottes. Und der entsteht nicht etwa dadurch, dass der liebe Gott wutschnaubend hinter uns her wäre. Der entsteht schon ganz einfach, indem er uns sein lässt, wie wir sind. Gottlos, gottvergessen, unnachdenklich, andere niederwalzend, auf die Umwelt nicht achtend, immer nur meckern über die anderen, über die da oben, als ob es auf uns gar nicht ankäme. Da ist der Zorn Gottes schon mitten unter uns. Er muss ihn nicht senden. Er lässt uns sein, wie wir sind. Getrennt. So viele getrennte Existenzen. Statt in einer großen Gemeinschaft, in der jede und jeder ich sagen darf und wir mitdenkt und mit sein darf, wo das Ich und das Wir gar nicht in Konkurrenz stehen, sondern wo wir es ineinander bringen. Mein eigenes Lebensrecht, das mich so froh macht, dass ich das des anderen natürlich achte und auch heben möchte. Wozu braucht ihr Gott? Fragt Micha. Und er fragt es bis heute. Wozu brauchen wir Gott? Wozu brauchen wir Gott in dieser Gesellschaft, in der so viel produziert wird, in der es Brot und Spiele gibt? Wozu brauchen wir Gott in einer Welt, wo die Mächtigen Kriege anzetteln, weil sie es nicht dulden können, dass der Nachbar anders ist, weil man sagt, das ist alles meins? Wozu brauchen wir Gott? In der Reformation entzündet sich alles an der Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? In allen modernen Kommentaren zu diesem Predigttext wird diese Frage sofort ad acta gelegt. Das ist doch gar nicht mehr unsere Frage. Warum? Weil wir nach Leibniz, der noch versucht, Gott und die Welt zusammenzudenken, das Schwierige und Böse, das Dunkle, doch noch in Gottes Hand sein lässt und die Frage nach der Theodizee stellt, nämlich nach der Gerechtigkeit Gottes, so dass wir uns dieser Frage stellen müssen, ist die Frage umgekehrt worden. Nicht wir müssten uns vor Gott rechtfertigen, der doch alles von uns erwarten dürfte an Liebe, an Güte, an Freundlichkeit, an Mitmenschlichkeit. Sondern wir haben die Frage umgedreht und erwarten, dass der liebe Gott bitteschön sich bei uns rechtfertigt. Sag mal, warum, wenn ich heute Morgen Sonne haben wollte, warum lässt du es regnen? Warum ein Gewitter? Sag mal, das kann ja wohl nicht wahr sein. Warum muss das jetzt so heiß sein? Ja, ich fahre gerne nach Spanien, da soll es heiß sein und da will ich es genießen. Aber wenn es hier ist, um Gottes Willen, hier soll es doch nicht heiß sein. Bitte schön, lieber Gott, jetzt hast du dich mal zu rechtfertigen. Warum machst du dies, warum hast du jenes? Menschen, die nie nach Gott fragen, fordern ständig, dass Gott vor ihren Gerichtsthron tritt. Wie kann der ein lieber Gott sein wollen, wenn der nicht macht, wie ich will? Kennen wir auch von Kindern. Auch denen darf man es nicht durchgehen lassen. Das ist vielleicht im ersten Moment ganz niedlich. Lässt man es durchgehen und unkorrigiert stehen, entwickelt sich eine völlig falsche Lebenshaltung daraus. Eine Gesellschaft, die nicht erwachsen werden will, die den lieben Gott ständig vor ihr Gerichtstribunal zieht und alles umkehrt. Dass wir Gott verantwortlich sind, das wäre die Grundvoraussetzung für alles. Er hat uns erschaffen, damit wir Antwort geben, Verantwortung tragen in dieser Welt. Und dazu dürfen wir ihn fragen, dürfen nach ihm fragen, dürfen uns eine Wegweisung holen und hören von einem richtigen Verhalten. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was dein Gott von dir fordert, nämlich Gutes tun und Liebe üben vor deinem Gott, steht alles schon bei Micha. Wir bräuchten Gott sehr dringend, um unsere Maßstäbe wieder auszurichten auf das Richtige und Normale. Unsere Maßstäbe, die dann auch deutlich klar sich werden darüber, dass die Liebe zu Gott ohne Liebe zum Menschen nicht zu haben ist. Dass wir die Liebe zu Gott nicht an seiner Schöpfung vorbei leben können. Im Miteinander, im Fragen und Hören. Von auf das, was Gott uns ermöglichen will und was er uns schenkt, dürfen wir unser Leben führen und auf einmal könnte sich vieles in unserem persönlichen Leben ändern, erfüllen. Wir könnten froh werden, nicht weil wir alle Kriege beenden könnten, nicht weil wir eine ungerechte Wirtschaftsordnung 1, 2, 3 auf den Kopf gestellt hätten. Aber weil wir da, wo wir leben, Gott Antwort geben können. Wofür brauchen wir Gott, fragt Martin Luther in der Reformation. Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Und Micha sagt, vielleicht musst du so gar nicht fragen. Tatsächlich mit den neuen Auslegungen. Vielleicht musst du so gar nicht zuerst fragen. Sondern schau doch erst einmal hin, dass er längst schon da ist, gnädig und barmherzig, voller Liebe und Güte, die dich meint. Schau hin. Du musst ihn dir nicht erschaffen, sondern er ist da. Einer, der uns nimmt, wie wir sind. Er hat uns erschaffen als Menschen. Nicht als Engel, nicht als Untergötter, auch nicht als kleine Teufel und Teufelinnen, sondern er hat uns menschlich gemacht. Mit beschränktem Horizont. Wir sehen immer nur bis zum nächsten Schritt. Aber er hat uns Augen in Herz und Seele gepflanzt, die den Himmel schauen, Ohren, die auf Gott hören, Worte, mit denen wir Liebe ausbreiten können, Verletzungen heilen. Der gnädige und barmherzige Gott, der kommt und all deinen Dreck wegräumt. Unberührbar, ungreifbar, tritt er ein und räumt auf. Auch dann, wenn du es manchmal gar nicht glaubst. Wie wäre es wohl in dieser Welt, wenn Gott nicht all das Unerträgliche auf sich genommen hätte, wenn es am Kreuz nicht fortgetragen hätte? Er tritt ein, ungefragt, ungesehen, kein Schatten seiner Majestät fällt auf uns. Aber am Ende eines Gottesdienstes, da lässt er sein Angesicht über uns erstrahlen, wärmt uns, gibt uns Licht, Mut und Kraft, dass wir die neue Woche bestehen können. Und immer wieder geduldig, weil nicht alles glatt gehen kann. Und wenn wir ihn dann glauben, wenn wir merken, dass er mir vergibt, dass all das, was in dieser Welt unerträglich ist und niemand wieder gut machen kann von uns Menschen, in seiner Hand sich wenden kann, dass aus dem Bösesten immer noch Segen wird, dann werden wir hoffentlich so, dass wir mit anderen geduldig, mit anderen und übrigens auch mit uns, geduldig, barmherzig und voller Güte werden. Diese Welt braucht Gott dringend. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ich lobe meinen Gott.